Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Sag mal, wer ist denn jetzt eigentlich Präsident des deutschen Verfassungsschutzes?
Also in der Lügenpresse steht, der wäre zurückgetreten worden. Aber das ist nach wie vor Hans-Georg Maaßen.
Logbuch Netzpolitik Nummer 273, heute mal live auf der Bühne. Wir sind zu Gast bei der Privacy Week in Wien und wir begrüßen die zahlreichen Gäste. Hallo, willkommen. Ja, Linus, dich habe ich ja schon begrüßt.
Ja, heute Morgen. Auf direkt gesehen, wie du dich gefreut hast.
Ich freue mich immer.
Konnten wir endlich mal sagen, guten Morgen.
Ja, wir sind, gerufen worden, wir sind dem Ruf gerne gefolgt und hatten auch schon die Gelegenheit, hier ein wenig an dem Programm teilzunehmen, zumindest seit gestern. Und wir haben heute auch zahlreiche Gäste mit am Start, und die jetzt schon alle vorstellen?
Sollten wir vielleicht machen, oder? Würde ich sofort machen, aber ich möchte vorher das Logbuch-Lob der Woche geht an Alexander Heimbach.
Ah,
denn in der letzten Sendung haben wir quasi festgestellt, dass der Kohlenpott Bilder in den Kapitelmarken hatte, der Webplayer die aber nicht angezeigt hat. Mhm. Das war irgendwie wenige Stunden nach der Veröffentlichung gefixt und er twitterte nur kurz, ja, also wir könnten auch in Zukunft gerne Bug-Reports über die Sendung machen, würde dann sich zeitnah darum kümmern. Und das ist eine Qualität von Arbeit, die ich hier nicht unerwähnt lassen kann. Deswegen möchte ich da meine äußerste Anerkennung für diese schnelle Reaktion loswerden und vor allem, dass er trotzdem freundlich geblieben ist, weil das, glaube ich, wäre ich nicht gewesen, wenn mich jemand in so einem Podcast einfach antut. Insofern, der Typ ist wirklich fit und das hört man auch in der aktuellen Freakshow. Ja, so, wo er war nämlich gerade wieder zu Gast, zusammen mit Michaela.
So ist es. Das kann ich alles nur unterstreichen. Und Bug-Report über die Sendung ablassen, ist auch ganz genau mein Kanal.
Aber jetzt also die Bühne ist voll wie nie, glaube ich. So eine volle Bühne hatten wir bei einem Logbuch noch nicht.
Das stimmt.
Wir haben sogar hier den Thomas sitzen, aber den haben wir gar nicht, haben wir erstmal gar kein Mikrofon gegeben, zu dem kommen wir später.
denn Ladies first.
Wir haben Claudia da. Claudia, du bist so die Privacy Week CEO dieses Jahr oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Datenschutzbeauftragte der Privacy Week.
Oh Gott.
Ihr habt doch eine, oder?
ja, schon auch. Also nein, das ganze Team. Also ich bin ja nur jetzt gerade mal stellvertretend fürs ganze Team einfach da. Tatsächlich seit 2016 in der Projektleitung hier und also dazu zu sagen, wir machen die ganze Privacy Week seit 2016 und bis jetzt hat mich noch keiner erschlagen, das ist auch nicht so schlecht. Ich nehme das einfach als Kompliment. Und also Datenschutzfragen und so für Webseite und so weiter haben wir natürlich vorher auch alle mal durchgekaut.
Mhm. Klar. Profis.
Und außerdem haben wir da, weil wir uns natürlich aus der Privacy Week hier bedienen wollten, wenn wir schon mal so viele kompetente Personen vor Ort haben, Pascoda. Pascoda?
Ja. Pascoda. Genau.
Hi. Möchtest auch du dich vorstellen?
Ich studiere Informatik auf der TU Wien und mein Themengebiet ist Ungerechtigkeit in Algorithmen und genau deswegen war ich auch auf der Privacy Week.
Gibt es gerechte Algorithmen? Wenn ich den Computer anschalte, habe ich den Eindruck, nein.
Sagen wir mal so, mir wäre noch kein komplett gerechter Algorithmus unterkommen. Vor allem, weil es halt den einen Algorithmus auch nicht gibt. Also die sind halt immer irgendwie, die trifft man meistens in Rudeln an und da wird es dann schwierig.
Wie war nochmal diese Definitionsschwelle für Algorithmus in dem Moment, wo, wo der Programmierer es auch nicht mehr versteht wenn das Unternehmen es nicht mehr versteht, was da programmiert wurde? Oder?
Da gibt es den Spruch, ja, Algorithmus ist das, wenn die Person, die es programmiert hat, nicht erklären kann oder will, was da genau passiert. De facto ist es natürlich anders, aber...
Da kommen wir...
Es ist immer so ein bisschen so eine Situation, wie wenn auf der Straße irgendwie ganz viel los ist und alle fragen sich, was denn da eigentlich los ist, aber der Letzte, der es wusste, ist vor 10 Minuten gegangen. Das ist so ein bisschen, bei Software ist es manchmal auch ähnlich.
Ja, da sind die meisten aber vor 10 Jahren gestorben.
Wollen wir denn noch mal kurz erläutern, was so die Privacy Week so ausgemacht hat so und vielleicht auch in diesem Jahr ausgemacht hat? Wir haben ja die Veranstaltung auch angekündigt und so, aber vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht könntest du noch mal kurz schildern, Claudia, was ist so der Inhalt, was ist der Inhalt gewesen in dieser Woche vor allem, was so euer Fokus, wo wollt ihr hin mit der Veranstaltung?
Ja, also als wir 2016 den Chaos Computer Club Wien regründet haben, war das eins der 2 Projekte, die wir halt quasi relativ zu Anfang gestartet haben. Das eine war Chaos macht Schule, dass wir das hier nach Wien geholt haben, und das andere eben die Privacy Week. Schuld an allem ist übrigens der Jürgen. Ich weiß nicht, ob er gerade noch im Saal ist. Gut, ansonsten, er weiß, dass er schuld ist. Der kam halt mit der Idee um die Ecke, er möchte gerne... Er hatte so die Vorstellung, Privacy Week wäre ja eine coole Veranstaltung und das sollten wir mal machen. Und ursprünglich war da mal das Konzept, wir nehmen vorhandene Veranstaltungen, sowas wie den Netzpart, Metaday und so weiter, was es hier in Wien alles vorher schon gab, also Netzpolitischer Abend, Metaday, Crypto Party und so, und machen da dann halt einfach so ein bisschen Rahmenprogramm drum. Das Ganze ist dann leicht eskaliert, als wir ein CFP rausgeschrieben haben. Da hatten wir dann 2016 schon 64 Einzelveranstaltungen letztendlich während der Woche zum Thema Privatsphäre im digitalen Zeitalter. 2017 waren es dann über 90 und dieses Jahr sind wir so bei etwas über 70 Einzelveranstaltungen. Das heißt, wir haben Vorträge, Workshops, Lötworkshops für Kinder hatten wir jetzt auch dabei und alles eben, wie gesagt, um das Thema Privatsphäre, halt auch Medienkompetenz und so weiter, jetzt dann halt auch für die breite Masse zugänglicher zu machen. Und das ist eigentlich auch das, was uns von einer sonst typischen Chaos-Veranstaltung unterscheidet. Also es sind ja relativ viele Chaos-Menschen gerade da, weil wir jetzt zeitgleich auch gerade das Bundestreffen Chaos macht Schule hier in Wien haben. Ich sehe da ganz viele Menschen und ich sehe ganz viel winken, schön. Das werdet ihr jetzt halt auch hier vor Ort gemerkt haben. Wir haben ein bisschen anderes Publikum. Das heißt, wir haben so sehr gemischt Chaos-Publikum, Chaos-Family, aber halt auch Mainstream-Publikum. Und das ist so das, was uns auch letztendlich unterscheidet von Congress und so weiter, abgesehen von Besucherzahlen. Also sind wir so bei 350, 400 Besucher.
1000.
Nein, noch nicht. Nein, tatsächlich noch nicht.
Habt ihr denn auch Mainstream-Presse? Also seid ihr sozusagen mit dem Echo auch zufrieden?
Ja, wir haben primär tatsächlich momentan Ö1, FM4, wir haben im Standard in der Future Zone, also eher schon noch so die nischigeren, bis wir es dann mal irgendwie in die Kronenzeitung oder ins Heute schaffen, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Okay, aber ihr arbeitet dran.
Working on it.
Und es geht tatsächlich eine ganze Woche?
Ja, yep, Montag bis Sonntag.
Da habt ihr euch ja wirklich auch, also das... Tut es nicht inzwischen leid, dass ihr ausgerechnet euch auf die Idee Week eingelassen habt?
Wir wissen auch, was an Tag 5 passiert und 6 und 7.
Okay.
Das war, glaube ich, so der Running Gag seit 2016 und nee, eigentlich nicht. Eigentlich tut es uns nicht leid, weil wir dadurch halt wirklich viel Info bieten können, viele Workshops und viele Vorträge unterbringen können auch zu Zeiten, wo dann Menschen auch wirklich hier sein können. Wie gesagt, das, der Unterschied ist, hier kommen Menschen nicht, die sich eine Woche Urlaub nehmen, also aus dem Chaos, ja, das freut mich auch schon riesig, aber halt die Mainstream-Besucher kommen halt eher dann nach Feierabend vorbei oder am Wochenende und da möchten wir natürlich halt auch das Programm dann halt anbieten können.
Schafft quasi so eine etwas niedrigschwelligere Angebot, ja, zu sagen, man kann auch einfach mal einen Meter vorbeikommen abends und ist auch im Volkskundemuseum heißt es. Ja.
Genau.
Etwas eigentümlicher Begriff, aber. also in einem öffentlichen Ort, der Stadt jetzt auch irgendwie bekannt ist.
Und genau. Okay. Ja. Und so von den Besucherzahlen würde ich sagen, noch so 1-2 Jahre schaffen wir es hier auf jeden Fall auch noch. Und danach, wenn das dann halt weiter kontinuierlich wächst, dann müssen wir halt mal schauen, wo wir dann hingehen. Bis zu Messegeländen dauert es noch. Also
aber 2-3 Jahren ist Messe Leipzig wieder frei, dann passt der Kongress da nicht mehr rein.
Don't go there.
Ja, aber eine Idee, die ja sogar schon in Berlin jetzt auch kopiert wurde. Also Berlin ist ja jetzt auch dabei, eine Privacy Week hochzuziehen und das ist doch...
Die waren da sehr also deutlich erfolgreicher als wir mit diesem Startkonzept. Und einer von den von der Privacy Week Berlin war auch hier bis gestern Abend.
Klar, Industriespionage ist normal.
Ja, aber ich glaube, das ist, es ist grundsätzlich eine gute Sache, dass das Thema überhaupt behandelt wird. Halt auch, wie gesagt, mit diesem niederschwelligen Einstieg. Weil für Chaos-Publikum, Leute, wir wissen alle, was wir tun sollten zumindest. Ja? Aber bis das Thema in die breite Masse sickert, das hatte ja jetzt auch der Markus Beckedahl bei der Eröffnung der Das ist Netzpolitik gesagt, das, was wir hier diskutieren, diskutieren unsere Eltern in 10 Jahren mit dem Mainstream. Von daher, das Thema ist wichtig und das ist auch etwas, was wir halt versuchen, eben damit abzudecken. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir alle hier wirklich die Woche zur Verfügung stellen, diese Woche durchprügeln. Ja. So ab Tag 5 wird das dann langsam irgendwann schwierig, so auch mit dem Schlafmangel. Aber nee, das ist, glaube ich, so der Motor, der das ganze Team halt auch wirklich dazu bringt, das wirklich diese Woche halt zu machen.
Wir sollten vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, es gab ja auch noch, oder gibt sogar auch noch eine langlaufende Veranstaltung, die einen ähnlichen Fokus hat, die Datenspuren in Dresden. Habt ihr da auch diplomatische Beziehungen?
Einige von uns vom Team haben da Beziehungen hin. Ich persönlich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich war auch noch nicht dort. Es wäre sich dieses Jahr fast ausgegangen, aber leider nur fast. Ich hoffe, dass ich es da auch irgendwann nochmal hinschaffe. Ja.
Na super.
Und dann haben wir uns ein Thema rausgesucht, was hier auf der Privacy Week eine Rolle gespielt hat, nämlich die Algorithmen. Und in Österreich habe ich mir sagen lassen, ist es jetzt sogar schon so weit gekommen, dass es Algorithmen gibt zur Sortierung von Arbeitslosen.
Arbeitssuchenden. Weil nämlich spezifisch nur die Klientinnen vom Arbeitsmarktservice, nämlich erfasst und bearbeitet werden. Also nicht alle Menschen, die keine Arbeit haben, sondern nur die Menschen, die dort spezifisch hingehen und
sich. Also man muss sich zur Sortierung melden.
Quasi, ja, genau.
Und ausfüllen, ich möchte. Und dann gibt es einen Quicksort oder wie muss ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen? Über was wird denn da entschieden?
Entschieden wird darüber nicht, wer irgendeinen Job kriegt, sondern wer Unterstützung kriegt. Also das Arbeitsmarktservice hat sich gedacht, kann ja nichts schiefgehen bei, hat ja noch keiner negative Erfahrungen gemacht damit. Wir sortieren jetzt halt Menschen nach Statistik und hat die Daten von den vergangenen, ich glaube, 2 Jahren hergenommen und sich angeschaut, wie sind die Chancen am Arbeitsmarkt, je nachdem, was für Eigenschaften eine Person hat. Und daraus hat sich dann ein Modell ergeben und dieses Modell soll ab 2019 eingeführt werden und ab 2020 verpflichtend verwendet werden. Und genau, da werden dann die Arbeitssuchenden in 3 Kategorien eingeteilt, A, B und C, immerhin nicht nummeriert. Ja? die Kategorie A sind die Leute, die tolle Chancen haben, in nächster Zeit einen Job zu kriegen. Die braucht man nicht großartig fördern. Ja, die machen das eh von selber so ungefähr. Kategorie B sind Leute, da wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man dann schon ein bisschen mehr Geld aufwenden, eventuell Kurse zahlen, damit die wieder einen Job kriegen. Und dann gibt es Kategorie C, das sind die Leute, die jetzt salopp gesagt aussichtslose Fälle sind. Und da will man, der Chef vom AMS hat selber gesagt, es geht um Effizienzsteigerung. Ja. De facto will man doch kein Geld verschwenden.
Man nennt das Don't throw good money after bad.
Ja.
Das heißt, und da wird man dann also mit einem Algorithmus, wird die Person nach dem Algorithmus klassifiziert und wenn sie Pech hat, ist sie A oder C?
Ja, genau. Also, ja, exakt das. Und dann kriegt man halt keine Förderung. Es ist immerhin, also transparenztechnisch sind die ganz gut drauf. Die haben ihr komplettes, also komplettes Modell, die haben ihr Modell zur Verfügung gestellt. Das ist online abrufbar.
Da wird es doch interessant. Jetzt,
ja, genau, da wird es dann interessant, weil ich habe mit ein paar Leuten gesprochen aus den USA und die haben einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wow, das dürfte man bei ihnen einfach überhaupt nicht. Das ist bei uns auch rechtlich sehr bedenklich, weil de facto ist so, dass man halt auf Basis vom Wohnsitz Punktabzüge kriegt, auf Basis von der Staatsbürgerschaft Punktabzüge kriegt, auf Basis der ersten Sprache Punktabzüge kriegt. Und de facto ist so, dass bei gleicher Qualifikation Männer Frauen gegenüber bevorzugt werden.
Wodurch?
Den Algorithmus.
Durch die Tatsache, dass es halt am Arbeitsmarkt so ist.
Ach so.
Also die Argumentation ist, das ist so, das wird schon seine Gründe haben, wir machen das jetzt weiter so.
Also wir schreiben einfach den Status quo mal fest, dann genau. Ist das auch mal klar.
Ja. Wunderbar, wirklich wunderbar wird es dann, wenn es heißt, Betreuungspflichten geben auch einen Abzug, aber nur für Frauen.
Ja? Also einmal, das ist ja super, das heißt, die haben es wirklich geschafft, so alle klassischen Diskriminierungskategorien da einfach auch mal ganz einfach
niederzuschreiben. Und das ohne KI. Alter.
Spitze. Ja. Ja, ohne KI haben genau. Die das hingekriegt.
Also es ist jetzt nicht dieses klassische Machine-Learned-Ding, sondern es ist wirklich einfach nur Statistik und wir schauen, an was für Parametern das mal rumdrehen müssen, damit die Leute weniger guten Job kriegen. Meiner Meinung nach auch sehr aufschlussreich ist die Tatsache, dass halt die Standardperson, von der ausgegangen wird und von der es dann Abzüge gibt, irgendwie Mitte 20 weiß, männlich ist.
Also
so,
das. Also Human Stubbornness statt Machine Learning.
Ja, also da kommst du jetzt zu den drei österreichischen Grundsätzen. Ja? Das war nie so, das ist nicht so und da könnte ja jeder kommen. Ja? Also
und also der Grund, warum es, also ist jetzt in einer gewissen Ecke, würde ich jetzt mal behaupten, also das, was die Claudia vorhin aufgezählt hat, Standard, Future Zone, Ö1 und ich glaube FM4, also die 4, schon urzerlegt worden. Ja? Also da sind Leute von allen möglichen Unis, die sagen, es geht so nicht. Da sind Leute, die forschen eben an Gerechtigkeit in so Auto, also in Entscheidungsunterstützungssystemen und sowas. Die sagen, das kann man so nicht machen. Und
das sind aber jetzt auch die Medien, die jetzt dann von der aktuellen Regierung keine Infos mehr kriegen sollen, oder? Die werden nicht mehr eingeladen zur Pressekonferenz.
Die kriegen schon Infos, aber halt nur in einem
Infos.
In einem angebrachten Maß.
Danke, das war's.
Ich glaube, das war die Formulierung. Na, aber die Argumentation vom Chef, vom AMS, vom Herrn Kopf, ist dann halt auch, der Algorithmus, das System gibt ja keine, also das fällt ja keine Entscheidungen, sondern das unterstützt ja nur die Mitarbeiterinnen vom AMS. Es gibt ihnen ja nur eine Entscheidung, ist ein Anhaltspunkt.
Also das klingt doch eigentlich nach einer, also man hat, also wir sehen alle Fehlargumentationen und Überlegungen an einem Ort und einer Stelle. Wenn da jetzt sogar die Ungerechtigkeiten dokumentiert sind, was eigentlich ein bewundernswerter Fortschritt ist gegenüber anderen Situationen. Amazon hat so ein System, wie wir vor kurzem besprochen haben, jahrelang Blackbox-mäßig betrieben, bis sie gemerkt haben, ach ja, dem haben wir irgendwie beigebracht, keine weiblichen Bewerberinnen einzuladen. Deswegen ist hier alles voller Männer. Okay, komisch, ja. Also die konnten ja wenigstens noch sagen, wir sind ja nur eines der führenden Unternehmen auf dem Bereich von Cloud Computing und AI. Aber ansonsten haben wir ja kaum, irgendwie kann man uns ja kaum einen Vorwurf machen, dass wir so einen Mist machen. Hier ist jetzt alles dokumentiert. Das riecht doch eigentlich, oder es klingt doch nach, dass es irgendwie eigentlich den Lachtest nicht bestehen sollte und damit auch umgehend weggeklagt werden kann.
Also meiner Meinung nach könnte man das System super benutzen, um am Arbeitsmarkt Dinge zu verändern. Ja, wir sehen da ganz eindeutig, was sind die Faktoren, die der Arbeitsmarkt im Moment benachteiligt. Wo sollten wir womöglich mit Gesetzen was tun? Aber mit unserer aktuellen Regierung ist das halt irgendwie so...
Wer hat sich denn den Spaß einfallen lassen? Ist das jetzt was ganz Neues oder ist das eigentlich schon so länger am Werden? Oder gab es da nochmal eine Bereinigung? Ist ja auch gerade sehr populär bei euch.
Es ist schon einmal versucht worden vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, der damalige verantwortliche Sozialminister hat dann gesagt, nee, gar keinen Fall. Mhm. Und das Projekt ist jetzt, ich glaube, 10 Monate lang laufen. Also man kann die klassische Rückrechnung machen und sagen so, ja, okay, das war dann November letztes Jahr ungefähr, wo man das wirklich so richtig angeschoben hat, dass es passiert. Also einen Monat nach der Nationalratswahl.
Aber hat denn da die Regierung jetzt in dem Arbeitsmarkt, wie heißt die Behörde nochmal korrekt?
Arbeitsmarktservice,
haben die da noch so Upgrades gemacht oder ist das erstmal entkoppelt?
Also dort ist meines Wissens nach nicht großartig Personal ersetzt worden. Aber was halt ist, ist halt so die generelle Budgetkürzerei, die ganz gern gerade in so sozialen Ecken passiert. Hm,
verstehe.
Und wenn es dann halt heißt, wir geben euch weniger Geld, setzt das, was ihr habt, effizienter ein. Rationalisierung durch Algorithmen.
Das Schlimme ist, dass die im Zweifelsfall argumentieren können, dass sie die gleichen Entscheidungen auch ohne den Algorithmus treffen würden, jetzt nur schneller.
Die Aussage vom Johannes Kopf dazu war, dass der Algorithmus tendenziell positiver den Leuten gegenüber eingestellt ist.
Wenn der Algorithmus schon sagt, du bist ein wertloser Mensch, dann brauchen wir, glaube ich, einen Menschen gar nicht mehr drauf blicken zu lassen. Oder was ist da die?
Keine Ahnung. Also es ist das älteste Interview, das da auf der Future Zone mit ihm gemacht worden ist. Also die Links sollten dann in den Shownotes sein. Ich habe regelmäßig Pausen machen müssen, weil mir der Kopf wehgetan hat vom Facepalmen. Weil wirklich, also jedes Ding, das Forschung in Bezug auf Bias in Algorithms schon festgestellt hat, wird da eigentlich aufgebracht. Und er winkt es jedes Mal ab und sagt so, nee, Österreich ist anders.
Du hast das ja sehr eigentlich gerade schon gesagt, ich würde da nur noch mal drauf zurückkommen. Das sind eigentlich politische Entscheidungen, definitiv, die da getroffen werden. Und man, also es könnte irgendwie die Entscheidung getroffen werden, okay, wir sagen nun politische Maßgabe, Förderung dieser oder jener Personengruppe. Was jedes Mal auch eine diskriminierende Entscheidung ist, die aber wenigstens auf irgendeine Weise, ob legitim oder nicht, aber irgendwie eine politische Basis hat, dass eben die Entscheidung getroffen wird, das wird jetzt gefördert oder nicht. Aber dann nochmal, sogar extra nochmal zu sagen, nee, wir replizieren einfach nur die Vergangenheit. Ja, wir replizieren unsere vergangenen Erfahrungen. Das klingt mir so nach dem, öffentlich klar habe ich auch diese Algorithmengläubigkeit selten vertreten gesehen.
Und die Geschichte geht ja weiter, dass der Kopf dann eben sagt, die Mitarbeiterinnen, die müssen ja nicht die Entscheidung dann so fällen, wie es der Algorithmus vorgegeben hat, sondern die können ja auch eine Umstufung vornehmen.
Müssen sie nur einen längeren Bericht zuschreiben, warum sie sich gegen den Computer entschieden haben.
Das Bürokratie will gefüttert werden, ja, genau.
Unglaublich.
Und es ist so absolut unklar, wie es ausschaut wie sich dann die Arbeitssuchenden dagegen wehren können.
Gar nicht, die haben ja keine Förderung mehr.
Also, keine Ahnung, wenn man halt den Verdacht hat, dass man, also nicht den Verdacht, man kann es ja im Endeffekt rauslesen aus diesem Modell, das veröffentlicht worden ist, auf welchen Gründen, dass man diskriminiert worden ist. Aber eben die Frage ist, kriegt man denn die Bestätigung quasi vom AMS, ja, hey, du wohnst im falschen Bezirk in Wien und deswegen kriegst du Konkurs?
Zieh um.
Ja, so.
Also ich würde sagen, Logbuch, Netzpolitik, Prädikat, wir sind dagegen und wir prangern das an.
Mich würde tatsächlich interessieren, was wird jetzt in Österreich dagegen getan? Also das ist ja relativ eindeutig, dass das nicht gehen kann. Sowas muss von Verfassungsgericht oder sonstiges und es muss dann weg.
Genau. Es gibt diverse Stellen, an die sich Menschen wenden können. Interessensvertretungen im Großen und Ganzen. Das heißt, ich würde eigentlich Leuten, die... ich weiß halt nicht, ob man es im Vorhinein schon einklagen kann. Ja, das ist die Schwierigkeit. Aber ab nächstem Jahr oder sowas könnte man dann damit zur Arbeiterkammer gehen, beziehungsweise zu Gewerkschaften, zur Gleichbehandlungsanwaltschaft. Wir haben ja zum Glück ein paar so Einrichtungen, die dafür da wären, solche Sachen.
Und dann müsste das durch die Instanzen geklagt werden, bis es dann irgendwann heißt.
Ja. Kann sich nur um Jahre handeln.
Ja, das wird schön. Ja. Habt ihr was zu tun? Mhm. Kannst du noch ein paar Vorträge drüber halten?
Es wäre halt schön, wenn es an der richtigen Stelle ankommt. Also ich habe jetzt den Herrn Kopf zum Beispiel heute nicht in meinem Talk gesehen. Es wäre eigentlich ganz nett gewesen, wenn er sich auch mal sinnvoll informieren würde. Mein Angebot steht. Andere Kollegen haben genauso schon gesagt, so hey, man könnte mal drüber reden.
Das ist aber insgesamt auch ein Ding, was man hier halt eigentlich häufig beobachten kann. Also die Beratungsresistenz ist durchaus vorhanden und ausgeprägt. Also wir sind jetzt hier grundsätzlich mit dem Volkskundemuseum, Fußweg 7 Minuten, so Richtung Parlament runter oder also so weit ist es alles nicht. Ja, außer ein paar Vertretern der Stadt Wien Vertreterinnen konkret, hat sich jetzt zumindest hier bei der Privacy Week zumindest noch nicht sichtlich jemand blicken lassen. Oder zumindest, wenn dann inkognito, aber.
Mal Einladungen hinschicken oder so ein Schnittchen anbieten. Mhm. So ein Schnittchenempfang machen.
Hashtag nächstes Jahr.
Dann kommen die. Angebote zur Beratung haben wir in Deutschland auch. Und zwar haben wir auch so eine relativ neue Partei.
Also so neu scheint die gar nicht zu sein.
Nee, die ist also aus der.
Die gab es schon mal.
Die hatten wir schon mal. Die ist jetzt nochmal wiedergekommen. Die hat sich jetzt rebootet, 2.0. Die haben also gesagt, sie schaffen jetzt, weil ihnen wohl irgendwie zu Ohren gekommen ist, dass unter Umständen Lehrerinnen den Kindern sagen, sie sollten nicht die AfD wählen. Und dass sie gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass hier Lehrerinnen irgendwie politische Einflussnahme auf unsere nicht wahlberechtigten Kinder nehmen. Und die Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern sollten bitte auf einer Webseite, die von der AfD betrieben wird, Lehrerinnen oder Lehrer melden, die die AfD kritisieren. Und wenn dann nach Prüfung der gemeldeten Lehrerin ein begründeter Anfangsverdacht besteht, dann würde dann die AfD den Service anbieten, dann eben die Schulbehörde darüber in Kenntnis zu setzen, dass da irgendwie Personen offenbar politische Einflussnahme auf die Kinder nehmen. Und ich habe mir, also ich persönlich habe mir irgendwie darüber nach so gedacht, so tatsächlich ist das ein gewisses Problemfeld, wenn wir da Lehrerinnen haben, die Kinder in Richtung bestimmter Parteien drängen. Ich finde das natürlich wichtig, dass die demokratische Grundwerte vermitteln und dazu gehört, in Zweifelsfall auch zu sagen, wählt bitte nicht die AfD. Aber umgekehrt fände ich es ja auch empörend, wenn eine Lehrerin Kinder irgendwie erklärt, sie müssten, was weiß ich, CSU wählen, ja, oder irgendwie sowas. Ja, insgesamt ist es relativ klar, dass man da eine politische Neutralität haben möchte. Ärgerlich natürlich oder spannend natürlich, wenn sich dann eine Partei entscheidet, wir bieten diesen Dienst an, meldet uns mal die Lehrerin und wir schauen uns die dann mal an. Ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt darf. Du kennst dich ja mit Datenschutz aus, du machst doch den Datenschutz-Podcast. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ist sowas legal?
Kann ich mir jetzt mal grundsätzlich.
Sind meine Daten da sicher bei der AfD?
Hat das schon mal
jemand getestet? Die Frage wollte ich schon immer stellen.
Also jetzt tatsächlich Rückfrage hier ans Publikum. Hat sich jemand mal diese Webseite angeschaut und geguckt, wie sicher das Ding ist?
Und das haben mehrere gemacht, da komme ich gleich nochmal zu.
Ja, okay, super. Ja, also nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Art sicher oder legal sein kann, aber da nehme ich auch gerne den Rat der Experten.
Thomas, willst du was sagen? Dann darfst du meinen Kopfhörer haben. Ja,
Thomas Lohninger.
Also.
Ich habe ja schon ganz viele Podcasts gehört und einige gemacht, aber so schnell dazwischen zu switchen ist neu. gut, also ich meine, zuerst mal das Prinzipielle, das ist natürlich ein Chilling-Effekt, weil dadurch schaffst du genau wieder, ich meine, dass wir jetzt wieder politische Listen haben von Leuten, die nicht genehm sind, da haben wir gleich den Segway zur FPÖ. Die FPÖ hat ja bei der AfD schon einen Vortrag gehalten, wo sie genau das gesagt haben. Behaltet euch die Listen auf und den Linken, die gegen euch demonstrieren, wenn wir dann an der Macht sind, rächen wir uns. Und das haben wir jetzt in vielen Staaten schon gesehen, dass das auch gerade in der Türkei, im Justizsektor, im Bildungssektor dann ganz schnell passieren kann. Ich sage jetzt nicht, dass das in Deutschland übermorgen passiert, aber die Logik ist dieselbe. Und ob das datenschutzrechtlich okay ist, kann man so nicht, glaube ich, nicht pauschal sagen, weil es grenzt ja irgendwie auch an Whistleblowing. Ja? Wenn du Missstände irgendwo meldest, sollte es da schon eine Möglichkeit geben, auch wenn das jetzt nicht immer gleich der Staat sein muss. Und ich weiß, dass es zum Beispiel jetzt auf EU-Ebene ein erstes Gesetz zum Whistleblower-Schutz gibt, was aber noch nicht fertig ist. Und das würde wahrscheinlich dann auch unter diese Rechtsgrundlage fallen.
Also ich habe mir jetzt die Seite tatsächlich noch nicht angeschaut, aber ist das jetzt nur ein Meldeformular? Also und sind die dann abgeschickt, die Namen, und nicht öffentlich einsehbar? Oder geht das dann gleich mal in so eine öffentliche Liste, wo man dann alle Namen sieht? Weil das ist dann datenschutzrechtlich garantiert nicht abgedeckt.
Also direkt öffentlich wird es nicht. Ne? Okay. Das ist wirklich, geht dann erstmal nur an die AfD und dann nach Prüfung an die Schulbehörden des jeweiligen Landes. Ich muss dazu sagen, die Prüfung durch die AfD ist deshalb notwendig, weil da mehrere Protestformen stattgefunden haben. Unter anderem gab es dann eine Webseite, ich glaube unter der Domain Mein Abgeordneter hetzt oder so, wo es möglich war, weil die offenbar keinen ordentlichen Schutz für ihre Seite hatten, was Cross-Site-Request-Forgery oder sowas angeht, dass du jetzt auf einer anderen Seite Inhalte formulierst, die dann an deren Seite gemeldet werden. Und da gab es dann einfach so Standarddinger wie, ich möchte Hetze von Alexander Gauland melden, der dann irgendwie mal wieder irgendwo ein Mikrofon gerülpst hat. Und Denial-of-Service-Angriffe schienen da auch stattzufinden, weil das Ding dann irgendwie relativ schnell wieder offline war. Also ist natürlich auch, ich habe auch darüber nachgedacht, ob man so einem PR-Stunt auch überhaupt begegnen möchte, indem wir den hier in der Sendung irgendwie besprechen, indem wir sowas ernst nehmen. Die werden natürlich im Zweifelsfall hoffentlich keine sinnvollen Daten darüber sammeln können, weil sich immer jemand findet, der irgendwelchen Stoß einträgt. Und ich kann mir genug Schülerinnen oder Schüler vorstellen, die dann da einfach auch ihren Lehrerinnen sagen, hör mal, also die drei unter dem deutschen Aufsatz, die sehe ich nicht so. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das einfach der AfD jetzt melde. So, ne? Das, also das als Drohszenario auch aufzubringen.
Wir gehen den natürlich auf den Leim. Tun wir. Und wir können das jetzt hier an dieser Stelle eigentlich nur deshalb machen, weil wir eigentlich unseres Publikums relativ sicher sind. Ne? Die sind ja sozusagen, ihr werdet doch nicht etwa da auf
bitte
den Leim gehen.
Bitte nicht der AfD
gehen,
melden, ne? Was wir hier sagen.
Genau, bitte nicht der AfD melden. Es geht hier um Aufmerksamkeitserzeugung, man kennt diesen Zyklus, das ist halt irgendwie Trump in Reihenform, man schreit einfach irgendwas raus, man macht irgendwelche Sachen, wo alle sagen, oh, krass, irgendwie, das geht doch gar nicht und so, und schon diktiert man halt die Öffentlichkeit. Das ist eigentlich ein relativ klug gespieltes Spiel, so, und sicherlich stehen wir so als intellektuell ausgewogene Menschen immer so ein bisschen dieser Zwickmühle, dass wir eigentlich dieses Spiel so nicht mitspielen wollen, aber solange wir es halt nicht auch spielen, eigentlich immer nur verlieren können.
Was mich am meisten an diesem Ding, oder was mich am, also nebenbei, dass das halt einfach eine Scheißaktion ist, ich sehe, dass die Rechte es immer mehr schafft, so Strategien des politischen Protests in irgendeiner Form anzuwenden, die vorher, also die vor einigen Jahren auch mal, sag ich mal, auf eine Weise neu waren und innovativ waren und dafür auch eben Intellekt gebraucht haben. Denn Ich weiß nicht, wie diese Aktion, also diese Aktion will jetzt irgendwie Peng oder dem Zentrum für politische Schönheit nichts unterstellen, aber das wäre in etwas abgewandelter Form etwas gewesen, was auch von denen hätte kommen können. Peng hat ja jetzt auch gerade diese Cop-Map, das geht in eine sehr ähnliche Richtung, wo man also Polizistenpräsenz melden kann und die dann irgendwie veröffentlicht wird. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung. Es gibt tausend Unterschiede dazwischen, aber beides sind irgendwie, wir crowdsourcen jetzt mal was und wir wissen, dass das, was wir da tun, in irgendeiner Form eine emotionale Reaktion herbeiruft und deswegen wissen wir, dass wir damit eine politische Debatte über ein Thema in irgendeiner Form entfachen können.
Aber es funktioniert aber nur für es funktioniert nur für die Bösen sozusagen, ja, weil diese krasse Überzeichnung, diese Cop-Map ist für mich eigentlich auch wieder so ein Ding, das erzeugt halt nur so diese Gegenreaktion, ja guck mal hier, die sind alle gegen die Polizei etc., wir müssen die Gesetze verschärfen. Wenig ist damit gewonnen, während wir auf unserer Seite eher so ein Hö, das war aber ganz lustig.
Dem würde ich aber widersprechen, weil die AfD damit ja mit dieser Aktion ja eben genauso viel Öffentlichkeit bekommen hat wie Peng.
Mehr.
Was ich noch sagen wollte, ist dieses, die Rechten übernehmen auch Aktionsformen recht intensiv, von, also die ursprünglich links quasi angesiedelt waren, sieht man oder hat man gesehen in dieser Zeit nicht mehr so viel zum Glück, bei vielen Aktionen von den Identitären.
Ja, die versuchen also das auch immer.
Die übernehmen da ganz massiv Aktionsformen.
Wir müssen uns auch darauf einrichten, dass sie das vielleicht in 3-4 Jahren dann auch mal richtig hinkriegen. Also bisher ist das ja immer noch so bemitleidenswerte, so ein bisschen plumpe Aktionen, aber man muss sich darauf einrichten, dass sie besser werden und es ist auch eine sehr ungünstige Annahme davon auszugehen, dass es überhaupt so etwas wie eine linke Aktionsform gäbe, die auch einfache Menschen nicht zumindest schlecht kopieren könnten und in die andere Richtung wenden.
Und das, ja. Und ein großes Problem dabei war ja jetzt auch die längste Zeit, dass das halt gut verwertbare Bilder erzeugt und dass dann halt in den Medien sehr viel die Bildsprache von den Rechten dann, oder halt die Sprache von den Rechten dann reproduziert wird und dadurch halt auch die Messages dann wieder überall landen. Sehr.
Gab es sowas in Österreich eigentlich auch schon?
Diese Lehrerinnen-Meldeseite hat die FPÖ bei uns auch schon mal probiert, 2017, also letztes Jahr. Da hat es einen Vortrag gegeben an einer oberösterreichischen Schule von einem Extremismus-Experten, der dann halt explizit Parallelen aufgezeigt hat zwischen der FPÖ und diversen rechtsextremen Gruppierungen, die es undeniably gibt. Und der Vortrag ist dann unterbrochen worden, weil irgendwie FPÖ-Connections im Publikum gesessen sind in der Schule, also irgendwie der Sohn von irgendwem. Und kurze Zeit später ist dann die Website Parteifreie Schule aufgetaucht, wo halt dieses klassische Ding gespielt worden ist von wegen, ja, da hat es Parteiinhalte gegeben und die Schule muss neutral bleiben und objektiv bleiben, war recht schnell offline und die Domain linkt, also leitet jetzt weiter auf die Website von einem oberösterreichischen FPÖler. Aber hat es auch schon gegeben.
Ja, die Vorlagen werden dann immer fleißig kopiert.
Geteilt,
ne?
Ja, voll.
Ja, ja. Ja, Pascoda, wir tauschen dich jetzt mal aus hier. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke für die Einladung.
Dein Applaus.
Ja, wir leiden leider unter Headset- und Mikrofonmangel.
Ja, mit 5 Leuten haben wir jetzt nicht gerechnet. So, Thomas, jetzt bist du auch offiziell dabei.
Hallo.
Herzlich willkommen. Wo warst du denn?
Ich komme gerade von London. Ich war noch auf dem Mozfest. Das ist so das jährliche Event von Mozilla. Riesige Konferenz in London. War aber auch ganz nett und eigentlich auch passend zum Thema. Also ganz viel Data Done Right war so das Motto und sehr viel Datenethik. Das ist jetzt gerade auch so das große Thema. Das zieht sich ja gerade durch.
Also es geht da nicht um Web-Development?
Nein, also Mozilla hat ja immer noch irgendwie so diesen Maker-Anspruch und du hast da auch immer noch ganz viel Hands-on, was passiert. Aber sie haben halt auch irgendwie ein cooles Policy-Team, holen sich da auch wirklich weltweit Leute rein. Also das ist wirklich eine globale Konferenz. Und ja, aber jetzt so Web, natürlich, es ist ein Browser, der irgendwie im Zentrum von der Firma steht. Aber die Firma oder die Foundation hinter der Firma eigentlich versucht schon mehr zu machen.
Mhm. Okay. Und war gut.
War gut, war gut. Aber ich musste ja weg, ich musste ja hierher. Ja.
Ja,
ich wollte ja die ganze Privacy nicht verlassen.
First things first, ja.
Und ja, es war noch eine andere Veranstaltung jetzt diese Woche. Wir haben ja heute den 27. Oktober 2018. Und zwar die ICDPPC, das ist so die globale Konferenz der Datenschutzbeauftragten.
ICDPPC ist der Nachfolger von PCMCIA?
So ungefähr.
Ja, die International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners.
Ja,
da treffen sich die Kommissionäre.
Ja,
Kommissare.
Man merkt schon irgendwie, dass das Ganze im Europaparlament stattgefunden hat. Es ist sehr behördennahe. Ja. Und Datenschutzbeauftragte waren ja irgendwie bis vor kurzem noch gar nicht cool. Und außerhalb von Deutschland kannte man das ja, glaube ich, fast gar nicht. Und jetzt auf einmal sind die wichtig, so wichtig, dass sogar irgendwie der Chef von Apple, Tim Cook, dorthin kommt, um einen Talk zu halten, wo er recht viel Aufsehen erzeugt hat damit. Tim Cook hat sich dort nämlich sehr stark eigentlich für Datenschutz ausgesprochen und sehr stark gegen, er hat es genannt, den Data Industrial Complex.
Da muss erst Apple kommen, um uns so einen Begriff in die Schale zu legen, ja, oder?
Gutes Marketing, oder?
Auf jeden Fall. Also ich fand diesen Talk, das sind 20 Minuten, die er da gehalten hat, ungefähr ein bisschen weniger, glaube ich, noch. Und naja, wie man es nicht anders erwarten kann von so einer Apple-Keynote. Ja, und das war es auch. Ne? Man merkte, das war gut formuliert, alles auf den Punkt gebracht, aber ich saß da die ganze Zeit und musste halt nicken, weil er erstmal hat er natürlich die DSGVO gelobt und das Parlament dafür belobigt, das so durchgedrückt zu haben, da am Ball zu bleiben, meint, das wäre halt ein sehr wichtiges Element. Hat man ja nur auch nicht unbedingt immer, dass so Lobbyisten daherkommen und sagen, oh, voll geiles Gesetz hier und so für die Bürger. Schränkt unsere Arbeit irgendwie signifikant ein und ne, legt uns Fesseln an. Normalerweise läuft das ja in die andere Richtung. Aber er meint halt, naja, Privatsphäre ist wichtig und dieser datenindustrielle Komplex, wie hat das formuliert, weaponized against us. Also das ist sozusagen eine, diese Daten greifen an und werden wie eine Waffe gegen Menschen eingesetzt. Und dagegen hat er sich stark ausgesprochen.
Vor allem natürlich auch für die, also der lehnt sich ja da an den militärindustriellen Komplex, Military-Industrial Complex, den Dwight Eisenhower in seiner Abschiedsrede als Präsident. Ja, und jetzt muss man, Eisenhower war General, bevor er Präsident wurde. Ja, also der war jetzt irgendwie militärisch als Pazifist bisher nicht bekannt. So. Und in seiner Abschiedsrede bezog er sich dann 1961 auf die Allianz zwischen Regierung und Rüstungsindustrie. Jetzt sind hier nicht ganz so viele Deutsche im Publikum, die kennen das vielleicht. Das ist auch was in Deutschland gerne so ein bisschen totgeschwiegen wird und gut funktioniert. Und dass quasi diese, spricht damit an, dass diese Rüstungsindustrie so stark geworden ist, dass sie die Politik der Regierung leitet und lenkt. Und der Begriff 1961 von Eisenhower gesetzt, ist heute noch allen Menschen irgendwie ein Begriff, hat man schon mal irgendwie gehört. Ja. Ne? Und sich daran, also dieser Vergleich halt ist schon, denke ich, auch sehr bezeichnend.
Ja, also Eisenhower hat das ja auch in seiner Abschiedsrede, er hat wirklich die Öffentlichkeit davor gewarnt.
Tim Cook hat sich aber nicht verabschiedet.
Noch nicht, ne? Ich hoffe auch nicht, weil ich glaube, der macht da einen ganz guten Job. Im Grunde hat er ja auch irgendwie so Phänomene, die wir hier schon vor dem Cambridge Analytica, Brexit und Trump-Wahl Hintergrund besprochen haben, benannt als die Konsequenz von Algorithmen-Profiling, das halt massivst auf personenbezogene Daten zurückgreift. Und mit all dem hat er eigentlich, und das war der große politische Punkt, eigentlich die USA aufgefordert, auch ein datenschutzgrundverordnungsmäßiges Gesetz zu erlassen. Und
nicht nur irgendeins, sondern möglichst eins, was so ist.
Genau, er hat dann noch vier Prinzipien genannt, dass so irgendwie stark die Richtung, Datenschutz ist überhaupt ein Grundrecht. Ja? Das ist für die Amerikaner ja auch irgendwie nicht selbstverständlich. Da gibt es ja eher nur so die Erwartung, Datenschutz oder Privatsphäre zu haben. Und in Europa ist das ein ganz klares Grundrecht. Und dass er sich da so stark auf eine Seite stellt, ist sicherlich auch irgendwie, also es macht auch wirtschaftlich Sinn, weil der Hauptkonkurrent von Apple ist Google im Gerätemarkt. Und die haben hier einfach das genau gegenteilige Geschäftsmodell. Auch Facebook ist hier natürlich ganz klar angesprochen. Die waren auch im Raum. Ich habe mir von Leuten sagen lassen, die haben sehr dumm geschaut, wie er diese Rede gehalten hat. Mhm. Und das heißt, es macht durchaus auch von der Business-Logik her Sinn. Gleichzeitig, die USA sind ja auch nicht der First Follower, sondern wir haben in Indien als neues Datenschutzgesetz, was noch nicht verabschiedet ist, aber das ist sehr stark an die Datenschutzgrundverordnung angelehnt. In Afrika gibt es auch schon Vorstöße in die Richtung. Also Europa hat hier wirklich eine Welle gestartet. Und das ist gut, das ist wirklich so die beste Vision von Europa, wenn wir für Grundrechte irgendwie zukunftsfähige Lösungen erstellen, die dann auch am Rest der Welt sich durchsetzen können.
Ja, an der Stelle können wir vielleicht auch nochmal auf unser Gespräch mit Jan-Philipp Albrecht verweisen bei Logbuch Netzpolitik 256, auch auf der Bühne. Da haben wir das ja auch angesprochen, diesen Einfluss. Sie sind in dem Zusammenhang noch.
Das ist der Tim, Eisenhower und Albrecht. Das
ist Eisenhower und Albrecht in die Zukunft. Was ich in dem Zusammenhang noch ganz interessant finde, ist ja, was wir immer, glaube ich, nicht so richtig verinnerlichen, ist, dass in den USA der Blick der Gesellschaft auf Unternehmen versus Staat, zumindest was Daten betrifft, im Prinzip genau ausgetauscht ist. Ja. Hier haben wir vor allem Angst, dass Firmen die Daten nutzen und sehen da sehr viel mehr das Heil, dafür eine staatliche Ordnung zu finden, während in den mit Waffen ausgestatteten Bürgern Amerikas eben immer sehr viel mehr die Angst vor dem allmächtigen Staat da ist, aber man eben eigentlich sehr viel mehr Vertrauen in die Unternehmen hat, die so immer das repräsentieren, was so Amerika stark gemacht hat. Also unsere Unternehmen, das sind ja wir und so. Und insofern ist interessant, dass Tim Cook als Repräsentant des mächtigsten Unternehmens derzeit in der USA, also zumindest was jetzt Geld, Einfluss betrifft, also Einfluss ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, auf jeden Fall eine der sichtbarsten Unternehmen und fähigsten Unternehmen an dieser Stelle eigentlich genau die gegenteilige Haltung einnimmt.
Mhm. Das tut er jetzt allerdings auch nicht erst seit zwei Wochen oder sowas, sondern die Position vertreten sie ja auch schon seit einer ganzen Weile, was ja auch eigentlich
schon
gut
Steve
so
Jobs
ist.
Hat das ja. Im Prinzip genauso formuliert.
Ja, da steckt doch noch irgendwie ein anderer Aspekt drin, den er erwähnt hat, nämlich dieser ganze Cybersecurity-Datensicherheitsaspekt, wo er halt auch gemeint hat, es ist die Verantwortung von Apple, die Sicherheit der Geräte und auch die Integrität der Daten der Leute und das Vertrauen in diese Technologie hochzuhalten und das auch gegenüber anderen Firmen und gegenüber Staaten zu verteidigen. Auch wiederum, perfekte Apple Keynote, ja, er hat hiermit auch wiederum ihr Produkt beworben, mit dem, was es abgrenzt gegenüber der Konkurrenz.
Aber, und auch hochgehalten.
Ja, genau.
Ich das Moment. iPhone.
Ja, das neue. Ich habe schon eins. Und,
amazing.
Und so amazing. Gleichzeitig merken wir natürlich schon, dass Apple eine der Firmen ist, die sich dagegen wehrt, Backdoors in die eigenen Produkte einzubauen. Und auch sehr zeitgleich ja irgendwie jetzt gerade wieder eine der Sicherheitslücken, über die mit Hardwarezugriff, also wenn man das Gerät sichergestellt hat, man noch darauf zugreifen konnte, diese Lücke haben sie jetzt geschlossen. Es erinnert auch an den San Bernardino-Case, wo sie sich ja auch geweigert haben.
Genau, also die gehen ja noch weiter. Also da kommst du ja auch in den Bereich, wo dann teilweise auch widersprochen wird. Sie gehen ja quasi weg von der, also Datensammlung massiv sowieso schon mal nicht, aber bis zu dem Punkt, dass jetzt ein beschlagnahmtes Gerät immer noch die Privatsphäre der Nutzerinnen schützt, auch in den Händen von Strafverfolgungsbehörden. Beim San Bernardino-Case war das eben das FBI. Und zuletzt gab es diese Schwachstelle oder dieses Produkt vielmehr mit dem Namen
Grey Key,
wo quasi durch Manipulation und durch so einen USB-Anschluss genau das gemacht wurde, was in dem San Bernardino-Case die Angreifer, sage ich jetzt als klassischer Security Consultant des FBI, wollte. nämlich im Prinzip ein Bruteforce-Angriff auf den Passcode. Und Apple ist da regelmäßig irgendwie dran zugange, zum Beispiel jetzt mit so einem iOS-neuen Feature, dass das Ding, wenn es nicht entsperrt ist, sich auch keine USB-Peripherals anschließen lässt. Damit auch keine externe Tastatur oder irgendwelche Geräte, die es in irgendeiner Form schaffen, überhaupt mit dem Ding zu interagieren, über Bluetooth mit dem Teil in Kontakt zu treten. Und das ist natürlich eine sehr effiziente Maßnahme. Ich bin mir noch nicht mal sicher, also weiß nicht, ob Apple das wusste, dass sie damit diesen Gray Key kaputt machen würden, definitiv, aber es war klar, dass sie es damit genau versucht haben und es hat dann auch funktioniert. Und ich bin natürlich immer noch so, ich würde jetzt Apple da nicht irgendwie in den Himmel loben für solche Dinge und sagen, oh Gott, sag ich mal, Eisenhower, Albrecht und Cook oder so, ne? Aber zumindest solange die PR-Welle, die Apple da versucht zu reiten, eben auch in derartigen Aktionen mündet, fühle ich mich damit sehr wohl. Und vor allem, wenn sie sogar den Mut aufbringen, für diese PR-Aktionen sich halt in bestimmten Kreisen sehr negative Presse zu holen.
Ja, also als Netzpolitiker, das ist auch, was ich spannend finde an den ganzen Themenstellungen, du hast immer fliegende Allianzen. Bei Netzneutralität ist die Telekom-Industrie unser großer Feind und hasst uns bis aufs Blut. Bei Überwachungsthemen sind sie eigentlich unsere Partner. Und wenn Apple sich jetzt hier wirklich so positioniert und die Linie jetzt auch durchzieht, dann hat das halt knallharte Konsequenzen. Wir haben ja schon mal geredet über dieses australische Access Bill, wo sozusagen wirklich ja Hintertüren verpflichtend gemacht werden müssen. Das heißt, du stellst Software her, du stellst Geräte her, du musst irgendwie eine Möglichkeit vorsehen, wie da staatliche Stellen noch rankommen können. Wenn sich da Apple jetzt komplett querstellt, dann kann das durchaus bei der Debatte rund um dieses Gesetz genau der Edge sein, den wir brauchen, wenn sie es wirklich durchziehen.
Aber da macht mir Sorge, dass der Tim Cook dafür ins Europaparlament gehen muss, um diese politische Forderung irgendwie ins Heimatland der USA zu diktieren. Das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, dass der Tim Cook sich halt auch überlegt, mit wem er noch redet oder nicht. Aber da ist er sicherlich nicht gerade, also wird sich auch überlegt haben, ob er das ausgerechnet im EU-Parlament sagen muss und ob er nicht vielleicht irgendwo anders eine Möglichkeit findet, so etwas zu sagen.
Ja, ich denke, er weiß auch schon, dass er derzeit im politischen System in den USA da wenig Gehör finden würde.
Ja, aber ein bisschen was gibt es bei ihm ja eh auch noch nachzubessern. Wer hat es schon geschafft, einen Auftragsverarbeitungsvertrag von Apple zu kriegen? Wer hat es versucht?
Wenige Hände gehen hoch.
Wer arbeitet tatsächlich beruflich mit Apple-Geräten, also so ein iPhone vielleicht oder so ein mehrere Hände?
Was für einen Vertrag soll man?
Das ist eine Falle, meldet euch nicht. Als nächstes fragt ihr, ob ihr eure Kontakte in die iCloud züngt.
Oder euren Kalender. Ja? Also was trägt man in so einen Kalender ein normalerweise? Adressen, Telefonnummern, gegebenenfalls so Anruf an, ja. Und wenn man dann halt erlaubt, dass das in die iCloud synkt, ja, dann hat man ein bisschen ein Problem, weil die iCloud ist ein Consumer-Produkt. Das ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das steht in den Apple AGB drin. Die sind übrigens hier im Nebenraum auch gerade nachzulesen. Du kriegst momentan keinen AVV, also Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO von Apple. Also da geht noch ein bisschen was.
Aber ich nutze das ja gar nicht gewerblich. Ich bin ja Freiberufler.
Well.
Ja, ist alles richtig. Ich denke, das ist auch ein Prozess. Andererseits hat Tim Cook auch jetzt vor kurzem nochmal gesagt, dass sie demnächst auch den Key der iCloud loswerden wollen, also sich sozusagen auch einfach komplett aus den Daten raushalten wollen. Wann sie das realisieren, ist ein bisschen unklar. Dass sie das überhaupt vorher sagen, finde ich schon bemerkenswert, weil es nicht gerade ihre Politik alles vorab anzukündigen und immer wenn sie es machen, geht es schief. Aber naja, sie werden da eine Agenda haben, das ist vollkommen klar. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, die sie gerade betreiben, ist Teil davon.
Ja. Ein anderes Thema, wo uns diese Aussage helfen könnte, ist die alte Geschichte über die E-Privacy-Verordnung.
Ich dachte, die habt ihr jetzt ausgebremst hier. Also eure Regierung, die ihr gewählt habt.
Ja, das tun sie gerade. Das
fliegen erste Steine.
Also, wir erinnern uns, E-Privacy, das ist ein Gesetz, was auf der Datenschutzgrundverordnung aufbaut und was nochmal explizit für den Bereich ist, wo es um eigentlich Briefgeheimnis geht, also Vertraulichkeit der Kommunikation. Das betrifft Messenger-Dienste, das betrifft Telekom-Betreiber, generell da, wo Metadaten anfallen. Man kennt dieses Gesetz auch als die Cookie-Richtlinie. Und das wird gerade neu verhandelt und da ist Österreich wieder mal sehr glänzend dabei, gar nichts zu tun bei Datenschutzthemen. Das hat keine Priorität bei der aktuellen schwarz-blauen Bundesregierung. Und genau da hilft es uns aber auch, endlich mal wieder so Rückendeckung von der Wirtschaft zu bekommen. In dem Thema ist es nämlich so, dass die Verlagsbranche, also gerade auch Springer und Österreich, der Verband österreichischer Zeitungsverleger, in Allianz mit der Werbeindustrie und mit Google und Facebook gerade versuchen, dieses Gesetz zu verhindern. Und damit auch genau diese Art von Targeted Advertising, personalisierter Werbung versuchen zu erhalten. Auch wenn das weder aus grundrechtlicher Perspektive Sinn macht, noch macht es eigentlich auch für die Medien Sinn. Weil 70% der Kohle, die da reingesteckt wird in dieses Werbesystem, bleibt irgendwo in der Mitte stecken und nur so ungefähr 30% nach Zahlen des Guardians kommen dann wirklich bei den Inhaltsproduzenten an. Und für all das wäre das Gesetz eine Lösung. Und deswegen haben wir auch einen Brief aufgesetzt, den wo insgesamt 17 Organisationen aus Österreich, unter anderem eben der C3W, die Arbeiterkammer, die größte Gewerkschaft in Österreich, sich alle dafür ausgesprochen haben, dass diese Verhandlungen jetzt endlich fortgeführt werden. Am Freitag gestern also war eine Arbeitsgruppe im Rat. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Aber ich spreche auch deswegen drüber, weil mit Öffentlichkeit, das ist so einer der wenigen Punkte, wo Sie merken, okay, überhaupt mal Öffentlichkeit für ein EU-Thema, ist unüblich. Und wenn man das irgendwie immer wieder erwähnt, dann hilft es vielleicht auch was, dass Sie dieses Gesetz noch fertig machen. Wenn Sie das vor der Wahl nämlich nicht tun, dann haben wir wirklich ein Problem. Mhm. Und die Ratspräsidentschaft geht noch bis Ende 2018. Und man sieht auch wiederum so schön, wir haben vorher über so diesen Neoliberalismus geredet und bei Arbeitslosen lieber mal kürzen. Sie haben jetzt auch bei der Ratspräsidentschaft letzte Woche die Priorität ausgerufen, E-Evidence, ein Überwachungsgesetz auf EU-Ebene, unbedingt noch fertig zu verhandeln. Also bei der Überwachung muss es ganz schnell gehen, aber sobald es um Grundrechte geht, um die Menschen geht, ist es egal. Dann schieben sie es auf die lange Bank.
Was versprichst du denn von der E-Privacy-Verordnung?
Was ich mir wünschen würde, ist, dass diese idiotischen Cookie-Dialoge, wo wir nur als pavlosche Hunde auf OK und geh weg klicken, vielleicht so ein richtiges Ja-Nein hätten. Dass wir wirklich die Wahl haben, so will ich jetzt hier diesen Inhalt nutzen oder will ich dabei auch überwacht werden? Vielleicht eben auch die Option zahlen oder überwacht werden. Im besten Fall aber auch die Möglichkeit, die Seite zu sehen und nicht personalisierte Werbung zu bekommen. Das wäre eigentlich die sinnvollste Variante davon. Und das ganze Thema Cookie und Cookie-Warnhinweise steckt da auch drinnen. Aber es geht noch um viel mehr, zum Beispiel auch um Offline-Tracking. Wenn du heute irgendwie durch manche Einzelhandelsketten läufst, wirst du auch mit dem Bluetooth und deinem Wi-Fi von deinem Telefon getrackt und dann sehen sie auch so, vor welchen Regalen bleibst du stehen. Ah, du interessierst dich für Windeln, okay, wir zeigen nur mal lieber die Werbung hier an. Und Offline-Tracking ist so einer der Bereiche, wo es einfach noch unklar ist, wie der zu regeln ist. Und die Kommission ist eigentlich ganz mutig darauf zugegangen und wollte da eine gute Regelung schaffen. Was auch drin steckt, ist Do Not Track. Also manche kennen das von ihrem Browser, dass man einstellen kann, ich will nicht getrackt werden. Das macht man einmal an und dann muss man auf den ganzen Websites nicht extra sagen, bitte nicht. Und das sollte auch mit diesem Gesetz rechtlich verpflichtend werden. Und das ist auch so eines der Dinge, wo sich Österreich querlegt.
Ja, ich weiß nicht, ob das so weit genug geht. Wolltest du was sagen, Claudia?
Nee, ich würde da tatsächlich weitergehen. Ich fände das total geil, wenn man halt jetzt wirklich mit einem Gesetz dann halt diese ganze Advertising-Industrie dazwischen mit den ganzen Cookie-Match-Tables, mit allem, was diese ganze Tracking-Sache angeht, inklusive Offline-Tracking, wenn es den ganzen Kram einfach aushebeln würde. Das würde die Welt, glaube ich, gerade um 90% besser machen.
Glaube ich auch. Das ist natürlich nichts, wo man jetzt die Industrie noch auf seiner Seite bekommt, aber zusehends schon, also gerade Leute, die in diesem Werbebusiness groß sind, sagen, Leute, wir haben ein Problem, das derzeitige System funktioniert nicht, die Kohle geht auch nicht mehr dorthin, wo sie hin muss, keiner kennt sich aus und da mit gutem Datenschutz einen Gegenpol zu bringen oder zumindest alternative Ökosysteme aufzubauen, wäre eigentlich gut. Noch zuletzt, wenn das Gesetz gestrichen wird, was auch im Raum steht, dann haben wir die schöne Situation, dass du als Mobilfunkbetreiber mit den gesamten Metadaten deiner Nutzer auch schön monetarisieren kannst. Also dann kannst du so als Vodafone oder Deutsche Telekom hergehen und so einen Dienst anbieten, wo ist jeder jetzt gerade überhaupt und wer redet mit wem. Also genau das, was wir bei der Vorratsdatenspeicherung für staatliche Zwecke speichern können lassen mussten, wäre dann eben auch einfach ganz normal aus Monetarisierung denkbar. Du hast eine billige Wertkarte, also billige SIM-Karte, aber dafür verkaufen wir halt deine Daten.
Und das verhindert nicht die Datenschutzgrundverordnung?
Also es gibt spezifische Regeln in der E-Privacy-Verordnung für den Telekom-Bereich und würde die jetzige Richtlinie, die wir ja noch haben, gänzlich gestrichen werden, dann hätten wir auf jeden Fall eine Rechtslücke. Und das nur mit Datenschutzgrundverordnung zu lösen, würde ich mir nicht ganz zutrauen.
Ja gut, aber wird die jetzt automatisch gestrichen, auch wenn nichts Neues kommt? Oder?
Automatisch nicht, aber das ist, was wir die ganze Zeit hören von der Industrie. Das ist deren Ziel. Und da sind sich eben Telekom-Industrie, Facebook, Apple, Facebook, Google, sorry, und die Zeitungsverlage einig.
Ja gut, aber wenn es jetzt keine Einigung gibt in dieser Legislatur.
Bleibt die Richtlinie erhalten. Damit können wir auch leben. Mal,
ne? Okay, gut. Ja. Ja.
Genau, aber die rettet uns halt nicht von der Tracking-Infrastruktur, die es aktuell schon gibt.
Nee, ist schon klar. Ne? Ich wollte das nur mal klarstellen. Nicht, dass wir jetzt irgendwie automatisch auf irgendwas hinauslaufen, was wir nicht wollen. Ich wäre ja eigentlich auch ganz froh, wenn dieser ganze Cookie-Button-Kram einfach mal komplett von den Webseitenbetreibern weggenommen oder zumindest von den Seiten weggenommen wird und quasi Teil des Protokolls wird. Ja, also warum muss ich da immer wieder Ja oder Nein sagen? Das kann ich halt auch meinen Browser automatisch tun lassen. Ich setze halt einfach da ein Default, werde gegebenenfalls darauf hingewiesen, dass dann eben irgendwas nicht funktioniert, muss aber halt so erstmal nichts machen und der Browser verhindert das halt automatisch, dass dieses Tracking so überhaupt möglich, also dass dieser Cookie überhaupt gespeichert wird. Da ist sicherlich noch eine Menge zu holen und ehrlich gesagt bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass wir da langfristig Fortschritte erzielen werden.
Ja, ich glaube, so die UI des Datenschutzes ist eher so das große nächste Thema.
Mhm. Wobei es halt mit Cookies ja auch nicht aufhört, sondern du hast ja dann das Tracking genauso halt über Browser-Fingerprinting und so weiter und so fort. Also die Cookies sind ja da nur ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich ausgelesen wird durch diese Ad-Netzwerke. Und das ist ja eher das große Problem, dass es einen halt wirklich bis ins Offline-Leben hin verfolgt und es komplette Schattenprofile von allem gibt, was wir überhaupt tun, nur dadurch, dass es eben diese Werbeindustrie gibt, die dazwischen hängt und einfach sämtliche Daten, die sie irgendwo kriegt, wieder an bestimmten Knotenpunkten matcht, also zusammenführt und dann eben vollkommen unklar ist, an wen diese Daten letztendlich weiterverkauft werden. Ne? Das heißt, es kann halt genauso gut sein, dass irgendeine Firma XY von dir ein komplettes Profil hat, inklusive Bewegungsdaten und allem, und du kannst es nicht einmal wissen. Ja?
Naja, aber warum soll man sich groß darüber Gedanken machen, dass die Unternehmen ihre Daten, unsere Daten verkaufen, wenn man sie auch einfach so holen kann.
Übrigens, das war jetzt auch gerade unlängst mal wieder, Thomas, kannst du mir helfen, wer hat es gesagt? Es war jetzt gerade bei dem Darwin Circle hier in Wien, da hat der eine CEO hat gesagt, die Daten, die er selber von seinen Kunden hat, darf er aufgrund der DSGVO selbst nicht benutzen. Deswegen kauft er einfach genau dieselben Daten von Google ein. Und deswegen können sie aufgrund dessen, was sie eben wieder über ihre Kunden eingekauft haben, weil es ja die eingekauften Daten sind und nicht die eigenen, deswegen können sie dann wieder irgendwie...
Kompletter Bullshit, aber das passt zu dieser Veranstaltung, von der du sprichst. ich glaube, das wird alles zu weit. Das ist eine Industrieveranstaltung, unter anderem das gesponsert eben von Palantir, die vor ein paar Wochen war.
Naja, also wie ich gerade sagte, man kann sich die Daten ja auch so holen, muss man jetzt nicht unbedingt kaufen. Facebook zeigt, wie es gemacht wird.
Man muss nur wissen, wie man fragt.
Man muss nur wissen, wie man fragt. Und irgendwie ist das ja auch so ein bisschen so ein Wiedergänger, wie Profildaten bei Facebook holen. Da hatten wir doch hier diesen schönen Cambridge Analytica-Fall, wo halt im Rahmen des Standardverhaltens der API, wie sie vor ein paar Jahren eben noch funktioniert hat bei Facebook, eben in der Lage war, eben nicht nur Informationen über jemanden, der an irgendeiner Seite gerade interagiert und teilnimmt, zu bekommen, sondern eben auch über die Freunde und Freundesfreunde. Das ist natürlich dann alles abgeschaltet worden, alles ist gut, stellt sich raus, geht immer noch.
Naja, die hatten also eine Reihe an unterschiedlichen Bugs, die nicht nur theoretisch irgendwie existierten und von jemandem gefunden wurden, sondern die in der Form spezifisch ausgenutzt wurden. Und zwar, jetzt wieder so eine Fangfrage, ist hier jemand bei Facebook? Das ist nicht der Fall.
Oh doch, oh, was? Der ganze Raum. Nein, 5 Leute von ein paar.
Es gibt bei Facebook für alle anderen ein Feature, das heißt, als jemand anderes anschauen. Oder
gab es.
Gab es. Also man konnte da, hier redet ja wieder der Blinde von der Farbe. Es ist so, man konnte also quasi seine eigene Timeline oder die Timeline anderer quasi sich anschauen, wie sieht das jetzt hier aus für eine andere Person? Und um quasi zu kontrollieren, ob die eigenen sogenannten Privatsphäre-Einstellungen denn auch Effekt haben. Ja, also wenn man dann irgendwie sagt, jetzt möchte ich mal meine eigene Timeline sehen als Person B und damit prüfen, ob Person B auch wirklich nicht meine Partyfotos sieht, weil Person B meine Arbeitgeberin ist oder sowas. Und mit diesem Feature konnte man also sagen, ich möchte jetzt meine eigene Timeline quasi kontrollieren. Man konnte aber auch einfach sagen, ach, jetzt schaue ich mir mal, jetzt nehme jetzt mal den Tim. Und der Tim wäre jetzt mein Facebook-Freund, völlig hypothetische Vorstellung. Ja. Der Tim wäre jetzt mein Facebook-Freund und die Claudia wäre aber nicht meine Facebook-Freundin. Und jetzt würde ich sagen, gucke ich mir mal meine eigene Seite an als Tim und durch eine Kombination von Bugs sage ich dann Facebook, zeig mir doch mal die Seite von der Claudia als Tim. Und in dem Moment würde, Claudia hat jetzt von mir aus ihre Einstellung so, dass Leute, mit denen sie nicht befreundet ist, die gar nicht sehen können. Also, wenn ich direkt sagen würde, ich möchte Claudias Seite sehen, stünde da nicht, kannst nicht sehen. Du musst erst mal fragen, ob ihr befreundet seid und so weiter. Wenn ich aber sage, zeig mir noch mal Claudias Seite als Tim, dann würde Facebook sagen, ja klar, kein Thema. Ne? So, Tim und Claudia sind befreundet, die schicken sich ja auch irgendwie, Claudia hat alles freigegeben. Und so funktionierte also dieser Bug. Und nebenbei fielen dann auch noch die Access-Tokens ab, sodass man in dem Moment sagen konnte, ach so, dann bin ich jetzt einfach mal dauerhaft Tim. Es funktioniert also so ein Login-Verfahren, ne? Ist relativ, es ist verständlich, man gibt einmal ein Passwort ein und bekommt dann einen Token zurück, das ist quasi dann so ein Shared Secret, kann in der Cookie, in Form eines Cookies häufig einfach genutzt werden, damit man sich nicht jedes Mal neu einloggen muss. Ja? Damit einmal der Login stattgefunden hat und dann merkt Facebook sich, wenn jemand kommt und hat diesen Token, dann ist diese Person schon hier angemeldet. Und die hat man gleich auch noch dazu bekommen. Und die haben Angreifer, das ist also ein tatsächlicher Angriff, der hier durchgeführt wurde. Die Angreifer hatten also zu Beginn wenige Freunde auf Facebook, haben sich die Freunde derer Freunde angeschaut, haben sich wieder welche ausgesucht, haben sich die Freunde derer ausgesucht und so weiter. Und jetzt kommt das Spannende. Ich zitiere natürlich bei sowas Erich Möchel, vor allem vor österreichischem Publikum. Die haben nicht alle Freunde dieser Freunde sich wieder angeschaut, sondern die haben nach irgendwelchen Kriterien eine Auswahl getroffen und sind deswegen auf eine Zahl zwischen irgendwie 30 und 50 Millionen Konten gekommen, die zu unterschiedlichen Zeiten von Facebook berichtet wurden und die da irgendwie betroffen waren. Spannend ist, weil wie finde ich raus, ob ich betroffen war? Tatsächlich hat Facebook, als sie festgestellt haben, dass dieser Missbrauch stattgefunden hat, das Richtige getan, nämlich alle Logins, die zu dem Zeitpunkt existierten, ungültig werden lassen. Das heißt, alle Geräte, die eingeloggt waren, so ein Token nutzt zum Beispiel auch eure Facebook-App oder wenn ihr in irgendeinem Browser eingeloggt wart, das ist dann ein anderer Token. Und am 28. September 2018 haben sie dann alle Instanzen von den betroffenen Nutzerinnen ausgeloggt. Das heißt, wenn ihr am 28. September irgendwie überall ausgeloggt wurde und euch bei Facebook neu einloggen musstet, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr seid jetzt eine Angriffsopfer einer noch nicht weitergeklärten Gruppierung geworden, die da bei Facebook eben einige Daten rausgetragen hat. In dem Fall eben, im Moment ist so 30 Millionen, ist glaube ich so die Überlieferung, die jetzt zumindest die aktuellste Zahl ist.
Kann man das vielleicht so mal in eine analoge Analogie bringen? Also das ist so ungefähr, wenn du irgendwie als Kernkraftwerksbetreiber nach Jahren draufkommst, dass bei tausenden deiner Kraftwerke einfach so das radioaktive Wasser ausrinnt und ups, ist uns so passiert.
Oder wenn du Betreiber einer SSH-Library bist und feststellst, dass es für den Login benötigt, dass der Client sagt, ich habe den Login erfolgreich hinter mich gebracht, aber das hatten wir, glaube ich, ungefähr in der gleichen Zeit. Ja, also diese, das sind schmerzhafte Fehler und da müssen die Nutzerinnen jetzt leider durch. Aber es ist natürlich in keiner Form irgendwie entschuldbar. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie solche Programmierfehler entstehen. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Menschen solche Programmierfehler gemacht haben. Und dafür sind natürlich auch Facebook, Google und Apple eben nicht gefeit. Das sieht man an solchen Fällen eben wieder. Und also du siehst ja auf allen weit verbreiteten Plattformen tatsächlich solche lächerlichen Programmierfehler. Ne? Geht mit über Go-To-Fail. Also so die Liste solcher Fehler ist lang und es ist eben, glaube ich, auch eine sehr verrückte Annahme, dass man so etwas durch Zertifizierungen oder Gesetze oder mehr Geld in irgendeiner Form wegbekommt.
Ich glaube, das Einzige, wie du das wegbekommst, sind halt oder wäre halt ein spontaner Nutzerschwund. Aber der findet ja trotz allem nicht statt. Das ist ja das Verwunderliche an der Sache.
Na gut, aber jetzt ist ja Facebook im Prinzip in der Situation, dass sie potenziell jetzt dafür bestraft werden könnten. Weil jetzt fallen sie unter die DSGVO und ne, wir kennen, da sind relativ hohe Summen. Jetzt müsste man ihnen quasi nur nachweisen, dass sie das, wie heißt die Formulierung, fahrlässig getan haben. Und das wird jetzt ein interessanter Fall werden, weil die Forderung gibt es ja jetzt, dass Facebook einer Untersuchung, wie heißt die europäische
Agentur? Also ich glaube, es waren die Iren, die sich jetzt dieses Falles angenommen haben und die irische Datenschutzbehörde hat von sich aus Ermittlungen angeleitet jetzt gegen Facebook.
Ja klar, aber es gibt ja eine wie heißt denn diese Gruppe, die das jetzt untersuchen soll, also diesen Sicherheitsfall, die Zugriff bräuchte, kann ich gleich nochmal nachschlagen. Auf jeden Fall, die gibt es.
FBI?
Nein, irgendwas mit E am Anfang natürlich. Was denkst du denn? Ich schaue gleich nochmal. So, und dann ist halt eben die Frage, was für einen Prozess beschreitet man an der Stelle, um hier nachweisen zu können, dass eben eine solche Fahrlässigkeit vorliegt. ENISA heißt die Sicherheitsagentur. Ja. Und ja, ENISA müsste jetzt im Prinzip Zugang zum Code bekommen, müsste sich gezeigt bekommen, was jetzt eigentlich der Grund war. Ja? Also, und dann ist natürlich auch die Frage, wenn man weiß, was es war, ja, kann ja irgendwo ein falsches Komma gesetzt sein. Und schon hast du sowas. Ne? Mit Ja, Nein, Zugriff ist möglich, ist nicht möglich, weil man ja eigentlich eine Funktion hat mit schaust dir an, als wenn du X wärst, nur sei nicht X. So, und wenn an einer einzigen Stelle da ein falsches Zeichen steht, dann könnte das jetzt rein vom Code her schon diese Auswirkungen haben. Die Frage ist halt nur, hätte es ein automatisiertes Testing geben müssen, zum Beispiel? Ja? Also ist in irgendeiner Form eine Fahrlässigkeit hier nachweisbar und letzten Endes dann eben auch aus Sicht des Parlaments gegeben und dann könnten halt auch Strafmaßnahmen ergriffen werden.
Also ich glaube, es muss hier klare Haftung geben, weil ich meine, die Datenschutzgrundverordnung hat ja den Risikoansatz. Ja? Unternehmen mit Shitload of User Data. Und da Facebook hat immer gesagt, aber du kannst selber kontrollieren, wer deine Daten sieht. Und dann bei so einem Feature, wo es offensichtlich ist, dass das so wirklich der größte Angriffsfläche ist, die du hast, da nicht automatisiert zu testen und genau hinzuschauen. Also das muss die wirklich teuer zu stehen kommen. Ansonsten würden wir unsere Gesetze nicht ernst nehmen.
Glaube ich. Also ich glaube, da wird überhaupt nichts passieren. Okay. Ich glaube, nee, ehrlich. Also das ist.
Willst du wetten?
Ich denke, es wird jetzt einfach mal primär eine Weile dauern, einfach weil die ganzen Prozesse so lange sind. Aber wenn das dann mal teuer wird, glaube ich, kann das dann schon mal zumindest ein Zeichen setzen.
Ja, aber bitte, Fehler machen wir doch alle. Wir sind doch alle Menschen.
Ja, deswegen willst du ja auch automatisiert testen. Dann hast du so einen Algorithmus dahinter, der macht das immer richtig.
Ja, vielleicht kriegen die ja auch einfach eine Gratisfahrt in der Partytram oder so und das Thema ist erledigt. Also ich meine, wir sehen leider in fast allen Bereichen solch großflächiger, unglaublicher Fahrlässigkeiten, Nachlässigkeiten, Rechteverletzungen in allen möglichen Dimensionen im Prinzip, dass es keine Konsequenzen gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie IT-Security-Analysten gibt, die besser darin sind, einem, sag ich mal, weniger kompetenten, wie auch immer gearteten Gremium zu erklären, dass diese Schwachstelle fahrlässig war, als Facebook Anwälte hat, die denen erklären, warum das so nicht war. Und deswegen bin ich relativ, also ich meine, ich freue mich, die Wette zu verlieren, aber ich wäre überrascht.
Also es sind natürlich auch noch zwei Ebenen. Du hast einerseits, ob die Behörden wirklich das tun, was sie tun sollten. Und das ist ganz oft ein Problem, das kenne ich selber ganz gut von der Netzneutralität. Und das wird bei der irischen Datenschutzbehörde sicherlich auch nicht smooth gehen. Aber dann hättest du ja immer noch den schönen Weg über die Betroffenen, das sind ja 30 Millionen, über Schadensersatz zu klagen. Dafür haben wir die neue NGO von Max Schrems, die genau da eigentlich sich von der Feuerwehr Stange runter werfen sollte und genau da aktiv werden soll. Ja. Also das, glaube ich, wäre der zweite Weg dazu.
Willst du noch ein bisschen was zu der neuen NGO von Max Schrems sagen?
du meinst jetzt, wo ich da 4 Monate gearbeitet habe?
Du hast große gute Einblicke. Ich war erst überrascht, als du sagtest, du hast nur 4 Monate da gearbeitet, muss man sofort sagen. Das war von vornherein auch nur für 4 Monate ausgelegt. Ihr seid nach wie vor...
Ja. Wir haben uns nicht gegenseitig umgebracht. Also ich habe jetzt 4 Monate mit Anwälten verbracht, aber so schlimm war es nicht. Nein.
Aber Max wetzt, glaube ich, auch schon die Messer, oder?
Ich kann und darf dazu nichts sagen, was Sie als nächstes vorhaben. Es würde mich allerdings sehr wundern, wenn er das jetzt dann auslassen würde. Also,
also wenn Max da dran ist, dann nehme ich meine Sicherheit in der Wette ein bisschen zurück.
Haha, zu spät.
Okay. Die werden jetzt weggeschremst.
Die werden jetzt weggeschremst und dann freuen wir uns alle. Und von dem Gewinn gehen wir dann gemeinsam essen.
Da könnte ich auch noch erwähnen, Max sucht gerade einen Entwickler, wer irgendwie für Schrems arbeiten will und coole Tools bauen will, wir verlinken das.
Es geht um so einen einfachen Facebook-Scraper.
Ich glaube tatsächlich auch um die Weiterentwicklung der Spendenplattform und so ein paar andere Projekte, die jetzt halt gerade noch offen sind, die ich da jetzt die letzten 4 Monate auch zum Teil mit angestartet habe, also wer da vielleicht noch was Genaueres wissen will, gerne nachher.
Wobei der forensische Teil durchaus auch für die Beweiserhebung in solchen Fällen was ist, was er braucht. Also wer irgendwie in dem Bereich wirklich ein Skillset hat und mal irgendwie für was Gutes arbeiten will, könnte sich dort auch melden. Mhm.
So, wir überspringen die Kurzmeldungen, Tim, weil ich weiß, dass es mit dir nie klappt, Kurzmeldungen zu machen.
Was?
Nein, das geht mit dir nicht. Du fängst dann wieder an zu diskutieren. Und denn es ist 19.30 Uhr und wir haben jetzt eine halbe Stunde überzogen und die nächste Sendung folgt zeitnah. Und dann kann ich mich mit Konstanze darüber aufregen, dass Maaßen immer noch im Amt ist. Mhm. André wollte ja heute nicht auch noch mit auf die Bühne, der hätte sich
ich so ein
auch
schönes noch Bild rausgesucht von dem Herrn.
So sieht unser Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz aus. Und das ist jemand, der, also Geheimagenten, ne, ihr kennt das aus den Bonn-Zeiten, man lebt nur zweimal, der auch. Der ist vor ein paar Monaten gegangen worden oder vor einem Monat, aber...
Die Verfassungskatze mit 7 Leben.
Totgeglaubte Leben länger. ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu den Terminen. Ich bitte euch 3 nochmal in die Shownotes zu schauen, damit wir jetzt auch das hier choreografiert kriegen.
Oha, na, da bin ich ja mal gespannt.
Tim guckt natürlich nicht in die Shownotes. Ich habe einen Anruf bekommen und ich sollte bitte nach Frankfurt kommen zu der Veranstaltung 18 trifft 68 und ich habe erstmal gedacht, so, ich muss Ihnen was Bitteres erzählen, ich bin gar nicht 68 und ich bin auch nicht 18, aber es ist natürlich 2018 trifft 1968 eine Diskussion über 50 Jahre Entstehen des linken Widerstandes, insbesondere auch in der Frankfurter Geschichte, da bin ich am 31.10. und bin sehr gespannt. Was ich auch sehr schön fand, als er sagte, da sind also 68er da und ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, habe ich gesagt, welche 68er denn? Und die Antwort am Telefon war, also Herr Neumann, die 68er, das war eine linke Bewegung. Okay, da habe ich dann lachend ab und damit übergebe ich an Tim.
Ja, und der 35C3, der 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig steht, wie ihr alle schon seit langem wisst, vor der Tür. Aber jetzt kann man auch in den Vorverkauf einsteigen. tickets.events.ccc.de/35C3 bringt euch hoffentlich ans Ziel. Die Tickets sind natürlich wie immer heiß begehrt. Wir wünschen euch viel Glück.
Und dann sehen wir euch am Kongress. Und der 30. Netzpolitische Abend in Wien wird am 8. November stattfinden. Und es gibt sehr tolles Programm. Wir haben Tassilo Pellegrini zu Copyleft als Auslaufmodell, Florian Zech von der TU Wien, der über das AMS-Thema und Algorithmen sprechen wird, was wir vorher schon gehört haben. Und ganz besonders freuen wir uns auf Sigrid Maurer. Genau. Ehemalige ÖH-Vorsitzende, ehemalige Nationalratsabgeordnete und aufgrund mehrerer Fälle von Hass im Netz gerade im Mittelpunkt von sehr vielen Debatten, wird dort auch einen Vortrag halten über Hass im Netz und wie man sich dagegen wehren kann.
Sehr geil.
So, das Ganze am 8. November, hast du schon gesagt?
Ja, am 8. November um 19:30 Uhr, wie immer im Metalab in Wien.
Soll ich jetzt hier gerade mal eine ganz großspurige, ein ganz großspuriges Save the Date sagen?
Ja, natürlich. Ich bitte darum.
21. bis 27. Oktober 2019.
Privacy Week.
Check.
Ja, das bringt uns an das Ende der Sendung.
Genau, und da danken wir nochmal Pascoda.
Genau. Und wir danken auch Claudia.
Danke auch.
Claudia. Thomas steht auf der Teamseite, Tim auch. Das war.
Du auch.
ich sowieso.
Das ist der Linus Neumann Podcast.
Es dankt einem doch niemand. Somit beenden wir die Folge 273 von Logbuch Netzpolitik live von der Privacy Week am 27. Oktober 2018 aus Wien.
Genau. Vielen Dank fürs Kommen.